Wie ist es, wenn es jemand trifft? Meine erste rassistische Gewalterfahrung, die ich jahrelang verdrängt hatte. Also ich war 16 mit so einer rassistischen Gewalterfahrung, dass jemand mich körperlich angreift, was es mit einem macht. Also kein Mensch will Opfer sein. Ich habe mich dafür geschämt, weil ich einfach in dem Alter nicht wusste, wie ich mich wehren kann. Es war eine größere Gruppe. Es war auch gefährlich für mich. Aber wohin geht man dahin? Was passiert mit einem? Und dass die meisten Menschen das, ich glaube, einfach auch nicht vorstellen können. Also, dass Rassismus auch extrem die Psyche verletzt, dass du wirklich damit zu kämpfen hast, weil du einfach diese fehlende Zugehörigkeit, es ist nicht auf der Straße zufällig passiert, weil ich irgendwo an einem falschen Ort war, sondern es ist passiert, weil ich die falsche Person bin.
Hallo und herzlich willkommen zum Empathie-Schenker, dem Podcast für mehr gegenseitiges Verständnis in unserer Gesellschaft. Mein Name ist Sebastian Kremser und ich höre meinen Gästinnen und Gästen zu, um zu verstehen, was sie bewegt. Heute höre ich Erdal zu. Er erzählt von seiner Betroffenheit vom Rassismus. Wir sprechen darüber, was es mit einem macht, wenn man als deutscher Staatsbürger sich nicht mehr frei und entspannt in Deutschland bewegen kann, weil man mit Anfeindungen zu rechnen hat. Wir tauschen uns über die Gefahr einer Definition von Deutschsein aus und wie gefährlich es ist, wenn Politiker Narrative übernehmen, anstatt die Demokratie eindeutig gegen Rassismus zu verteidigen. Wir alle sind Menschen und wenn wir uns begegnen, statt anzufeinden, haben wir alle etwas davon. Es wird Zeit, dass wir gemeinsam darüber sprechen. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen heute zum Podcast Empathie-Schenker Erdal. Ich freue mich, dass du da bist, hier bist. Und wie immer am Anfang auch meine Frage an dich. Was ist das, was dich bewegt, was dir wichtig ist, mit dem du gerne einmal gehört werden möchtest?
Oh, das ist ziemlich viel, was mich bewegt. Ja, aktuell die politische Lage in Deutschland. Also ganz konkret zunehmender Rassismus, würde ich sagen, ganz konkret.
Ja, und das bewegt dich, weil es dir, ja, ich vermute mal, wahrscheinlich Sorgen macht, Angst macht.
Ja, es macht mir natürlich Sorgen, Angst, weil es, also ich bin auch direkt betroffen. Also, also es gibt ja Themen, da ist man natürlich an sich besorgt, wenn man als Demokrat sieht, dass bestimmte Minderheitengruppen gefährdet werden oder Demokratie gefährdet wird. Aber hier bei Rassismus bin ich hier direkt betroffen. Also
Ja.
und sehr konkret in Berlin, weil die letzten Wahlergebnisse Sachsen, Thüringen, Brandenburg mit sehr hoher AfD-Zustimmung. Und wenn man in Berlin wohnt, alle Berliner kennen das ja, das Besondere ist, dass man auch schnell aus der Stadt rausfahren kann, in Brandenburg oder andere Gegenden, das kann ich derzeit nicht machen. Also das ist nichts Neues, das Problem gibt schon länger, dass in Ostdeutschland besonders viel Rassismus sichtbar ist, sehr viele Rechte. Aber jetzt ist es sehr amtlich mit einer Partei, die dem einen Namen gibt.
Also quasi, es gibt Wahlergebnisse, die scheinbar so das sogar noch legitimieren. Und was es dann für dich gefährlicher macht, dann aus Berlin raus in den ländlichen Raum zu gehen.
Genau.
Ja.
Also es sind ganz praktische Sachen, die man da erlebt. Also wenn ich jetzt da rausfahren würde, ist es nicht, dass ich mir das nur einbilde und denke, vielleicht ist es nicht so. Ich bin ja schon öfter dort gewesen. Wir hatten ja
Ja.
kurz am Anfang, hast du ja auch
Ja.
gesagt, du warst auch in einem ostdeutschen Bundesland.
Ja.
Erstmal die Plakate, sehr rassistisch offen, rassistische Plakate. Und das ist ja nicht nur eine Partei, das ist ja nicht nur die AfD, es kommt ja noch die Heimat, also ich glaube, Dritte Weg heißt die Partei. Also Heimat war früher noch NPD, es
Ja.
gab noch früher DVU, also es ist ja so ein
Ja.
Sammelbecken, wo sich
Ja.
alle treffen.
Dann gibt es noch so
Dann,
Freie Sachsen und sowas.
genau, die gibt es auch noch, das heißt, es ist schon sehr viel, was man ja visuell wahrnimmt, also es kann schon mal nicht bekommen.
Ja.
Und dann natürlich die Blicke und auch ganz Menschen, die einem schon auch so dumm ansprechen. Ist mir schon alles passiert. Und ich möchte ja, wenn ich am Wochenende rausfahre, Urlaub machen, entspannen und kein Abenteuer. Es ist kein nur Angst, dass der, oh Gott, ich habe Angst, dass sie mich angreifen. Mhm. Ich kann mich auch verteidigen, das kann mir überall passieren, aber es ist halt dort ganz klar, dass ich nicht erwünscht werde.
Ja, das ist einfach, du, wenn du quasi aus Berlin rausfährst, ich verstehe das so, wenn ich jetzt höre, dann geht dir so ein bisschen so die Freiheit, ne, und die Unbeschwertheit verloren.
Genau.
Ja.
Und das im eigenen Land. Ich empfinde Deutschland als mein Land. Ich bin hier aufgewachsen.
Ja.
Meine Kinder sind hier geboren. Wir sind deutsche Staatsbürger.
Ja.
Und wenn man in seinem eigenen Land so eingegrenzt wird,
ja,
dann ist es natürlich problematisch. Es geht mir nicht darum, dass es unterschiedliche Parteien gibt. Also jeder kann CDU, CSU, Grünen, SPD wählen. Dann über Klimaschutz kann man anders denken. Aber wenn es um die Existenz von Menschen geht, dann ist das für mich kein Diskussionsthema. Also Rassismus ist keine politische Meinung.
Ja. Ah, ich merke gerade, wenn ich dir zuhöre, ich habe richtig körperliche Resonanz. Also ich kriege gerade dieses so ein mulmiges Gänsehautgefühl. Also ich merke, wie echt durch meinen Körper Gänsehaut gegangen ist, als ich dir zugehört habe. Wenn ich mich als deutscher Staatsbürger, ne, in meinem eigenen Land nicht mehr frei und sicher bewegen kann, weil irgendwelche anderen deutschen Staatsbürger sagen, ich sehe nicht aus oder habe einen Hintergrund, wie die das scheinbar definieren für sich, deutsche Staatsbürger definieren. Und ich bin da gerade in Resonanz gegangen, wenn ich mich einfach hineinfühle in dich und mir vorstellen könnte, ich müsste mit beklemmen jetzt hier, oder es entsteht in mir beklemmen, wenn ich jetzt, ich wohne ja in Düsseldorf, aus Düsseldorf in den ländlichen Raum fahre, weil man mich irgendwie, anmacht, sag ich jetzt mal. Das ist vielleicht noch das Harmloseste, ja.
Genau. Ich meine, es gibt ja immer so Orte, wo man sich nicht sicher fühlt, je nach Perspektive. Es kann sein, dass ich sage, ich gehe in diese Straße nicht rein, als schwuler Mann.
Ja.
Da könnte es gefährlich sein oder andere Gruppen, die sich irgendwie bedrücken. Aber mir geht es ja darum, nicht eine Straße, die ich vermeiden kann, sondern ganze Bundesländer.
Ja.
Und das ist das Gefährliche in der Gesellschaft. Und was ich ja gerade merke jetzt in den letzten Jahren, Rassismus gab es ja schon immer.
Mhm.
Also viele wissen ja nicht, es gab jetzt 217 rassistische Morde seit der Wiedervereinigung. Also das ist, kann man auch googeln.
217.
Ja. Ja, 217 Menschen wurden in Deutschland ermordet aus rassistischen Gründen.
Mhm.
Also das muss man sich das erstmal vorstellen als Zahl, also wie viel wir verdrängt haben schon. Also die Opfer waren fast nur Menschen, die der Mörder getötet hat, weil sie anderen sind.
Mhm.
Es gab noch Walter Lübcke, der Politiker, der von geschossen worden ist. Also es gab schon immer Rassismus und gab es auch die schlimmsten Sachen. Die Politik reagiert da unterschiedlich. Also es waren jetzt auch islamistische Anschläge. Da ist ja die nationale Notlage, wie viel Aktionismus stattfindet.
Ja.
Ist ja grundsätzlich, man sollte alles tun, um jeden Menschenleben zu retten. Und klar, dass man alles versucht, dass es nicht passiert.
Ja.
Ich bezweifle, ob das damit das aufhört, dass da Islamismus entsteht, weil Islamismus ist so wie Rassismus eine Ideologie und das kann man nicht mit Grenzen und so weiter schützen. Das könnte auch jemand sein, der deutsche Staatsbürgerschaft hat oder Deutscher ist, also ist ein religiöser Anschlag. Das ist bei Rassismus auch so, dass es nichts bringt, sondern aufzuklären. Aber was halt auffällt, ist, wenn jedes Mal, wenn so ein Rassist, also nicht von einem Rassisten, also wenn Opfer Deutsch ist, in Anführungszeichen Deutsch, weil ich finde auch, das wird immer so definiert, wer das sein soll, und der Täter nicht Deutsch, dann ist eine andere Reaktion, weil das ist wahrscheinlich auch die Empathie, die man hat. Also natürlich, ich bin betroffen und die 217, die kann ich mir besser merken, aber ich merke auch natürlich auch islamistischen Terror. Ich bin ja auch davon betroffen, weil viele wissen nicht oder weiß nicht, ob sie das nicht merken können, wenn so ein islamistischer Terror mit jemandem mit dem Messer die Menge angreift, dann sieht der nicht mich. Der macht ja keine Kontrollen, sondern einfach Hass gegenüber Menschen, gegen bestimmte Lebensweise.
Ja.
Das sind alle Opfer. Aber was ich halt feststelle, ist in den letzten Jahren die Sprache, so vielleicht, ich hatte auch was gepostet auf LinkedIn, das hast du, glaube ich, gesehen gehabt, über Markus Söder, dass er dann sagt, in vielen Städten gehen die Leute nicht mehr auf die Straße oder sieht nicht mehr nach Deutschland aus. Und dann ist halt die Frage, wie sollen das die Leute das auch merken, was ihr meint? Weil wie sieht denn ein Deutsch aus? Das ist genau, sehe ich aus wie ein Deutscher. Also wie soll ein Mensch, wenn er durch die Straße geht, wenn Söder sagen würde, nein, ich meine die illegal Geflüchteten, oder es wird immer so eine Gruppe benannt, dass man angeblich nicht alle meint, aber so eine Unterscheidung gibt es ja nicht. Es gibt ja nicht auf der Straße, dass ich dann, wenn wir uns begegnen, gehen wir nicht davon aus, du bist Deutsch, ich bin nicht Deutsch oder beide sind Deutschstaatsbürger. Also das spielt ja keine Rolle. Ich würde jetzt nicht äußerlich erkennen können, wer deutscher Staatsbürger ist oder wer deutsch ist. Ich weiß nicht, ob du das kannst. Also das geht gar
Nö.
nicht aus meiner
Also.
Perspektive. Also ich könnte nur sagen, vielleicht gibt es das Klischee-Aussehen, deutsch sein. Also wenn man blond ist und hell ist, blauäugig, könnte man sagen, eher. Aber so sehen auch Rumänen aus, so sehen auch Ukrainer aus, so sehen auch Russen aus. Also deswegen kann man die Welt nicht in Schwarz-Weiß aufteilen. Das passiert dann eben, weil es gibt eine Gruppe, die könnte zu mir gehören, und alle, die nicht dazu gehören, sind halt die anderen. Und das ist die Politik. Das heißt, wenn ich so eine Politik mache, dann haben die anderen Menschen gar nicht die Möglichkeit, ein Teil dieses Landes zu sein, weil es einfach impliziert ist, es gibt nur ein Volk, ein deutsches Volk, und das sieht so aus. Und das ist halt natürlich ja, extrem gefährlich, aber auch für die Lebensqualität. Also ich habe ein Kind und ich möchte, dass das Kind so aufwächst wie dein Kind. Also ist erstmal dein Land. Wie soll das dann so aufwachsen? Wie soll dann das Kind mit dem Land so eine Zugehörigkeit fühlen, wenn Politiker dieses Landes, die auch führende Politiker, permanent darüber sprechen, wer eigentlich deutsch ist und sie nicht deutsch ist? Und so was, was in Hanau passiert ist, also dass 9 Menschen ermordet worden sind, dann geht ja der Mörder durch die Straße mit einer Pistole und will ja nicht Deutsche umbringen. Nach welchen Kriterien geht er dann vor? Bestimmt nicht nach dem deutschen Pass. Das heißt, meine Tochter könnte ein Opfer sein, alleine durch ihr Aussehen. Und das ist halt für mich als Politiker wie Söder, Friedrich Merz und alle, die sowas nachplappern von der AfD, finde ich, ist es extrem empathieloses und ein verantwortungsloses Verhalten. Also wenn Sie wüssten, dass andere Politiker Politik machen, dass ihre Kinder gefährdet sind dadurch, vielleicht würden Sie dann umdenken. Vielleicht, vielleicht auch nicht.
Und man kann ja sogar auch noch einen draufsetzen, dass sie ja mit ihrer Sprache auch politische Gegner angreifen, die dann einen versteckten Personenschutz brauchen, ne? Also das Thema
Genau.
Grün, ne?
Genau, weil klar, das sind auch die anderen, also.
Aber was ich von dir höre, ist grundsätzlich erstmal die Sorge und die Angst des offenen, immer mehr, man könnte ja fast sagen, gesellschaftsfähigen Rassismus, der sich zeigt, der für dich zu einer ja immer größeren Bedrohungslage wird und wo du dich nicht mehr sicher fühlst, wo du Sorge um deine Tochter hast, deine Tochter sich nicht sicher fühlen kann. Und eigentlich reden wir über Menschen, ja. Allein wenn wir schon über Deutsch und Nicht-Deutsch reden würden, würden wir schon vergessen, den Menschen zu sehen, ja. Und eben, du sprichst ja jetzt einfach über nur das Aussehen, ja, obwohl man staatlich deutsch ist. Aber dass dann über das Aussehen, das definiert wird, dass das extrem gefährlich ist und natürlich auch noch dieses Thema Vielfalt, Umgang mit Unterschiedlichkeit adressiert. Und was ich gehört habe von dir, dieses, ich glaube, das wichtige Thema, was dir in dem Zusammenhang eine Bedeutung für dich hat, ist die Verantwortung von Politikern und ihrer Sprache.
Ja, genau.
Und dass
Also
du
um
da
die.
den Wunsch hast, dass die sich dessen bewusst sind, unabhängig von ihren politischen Interessen.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, also es wird auch wahrscheinlich nicht passieren, weil alleine im Bundestag sitzen Menschen, da sind, glaube ich, 11% Menschen mit Migrationshintergrund in Anführungszeichen, weil auch ich finde das Wort auch komisch. Weil das wird auch verwendet, um, also bei jedem, der nicht irgendwie wieder deutsch aussieht, um wieder einen Namen dazu zu geben. für eine andere Gruppe. Und wenn 11% vertreten sind und die Gesellschaft besteht fast, glaube ich, Viertel mindestens mit Menschen, die ja internationale Geschichte haben, und bei den unter 5-Jährigen 41%. Das heißt, also die 41% kommen nicht aus dem Ausland, deswegen sind ja alle verwirrt, weil das heißt ja nur Migrationshintergrund heißt, dass ein Elternteil, das kann auch ein Elternteil hier geboren, schon immer zwei, drei, fünf Generationen sein, der andere Elternteil neu dazugekommen ist. Das alleine reicht, damit das Kind auch als Migrationshintergrund genannt wird. Das heißt, wir sind schon eigentlich ja sehr vielfältige Gesellschaft. Und wenn aber diese Vielfalt nicht vertreten werden von Politikern, weil die Politiker, ja, es wäre so, wenn man irgendwie, ist ja auch so, tatsächlich auch bei Frauen und Männern, dass ja auch Frauen auch nicht vertreten sind. Also in Konzernen nicht und auch bei der Bundesregierung nicht, auch deswegen gibt es auch so frauenfeindliche Politik. Ich glaube, ich weiß nicht, wann das war. Ende der 90er, glaube ich, oder Mitte der 90er. Da war es ja noch nicht strafbar, Vergewaltigung in der Ehe. Und Friedrich Merz hat dagegen gestimmt gehabt mit dem neuen Gesetz. Ich weiß nicht, ob du dich daran
Ich habe
erinnern
das
kannst.
mitbekommen, genau, ja.
Genau. So, das heißt, und das liegt auch daran, dass Männer darüber reden, ob das für die Frauen so strafbar sein sollte, wenn sie von den Ehemännern vergewaltigt werden. Und das ist auch so aktuell, dass halt Politiker wie Markus Söder, Friedrich Merz, Scholz, alle, die reden praktisch über Menschen, die sie in ihrem Alltag wahrscheinlich wenig Bezug oder gar keinen Bezug haben.
Ja.
Das ist ja auch mit Empathie auch so, dass man halt eher mit Menschen Empathie hat, die einem ähnlicher sind. Das erfordert ja auch Kraft und Reflexion, tatsächlich das zu überwinden,
Ja,
dass man halt nicht.
ich glaube, das ist dann tendenziell eher Sympathie, weil die Menschen einem näher sind und das, diese und wenn jemand einem näher ist, dass dann diese Betroffenheit entsteht und wer weit weg ist, interessiert mich so nach dem Motto nicht, ne? Ja, und zum Thema Migration, also im Weite, also wenn man es bei mir auf die Goldwaage legt, dann würde ich sagen, habe ich auch Migrationshintergrund, weil meine Eltern aus Oberschlesien sind. Also mein Vater ist noch geboren, da war das noch Deutschland, weil es im Krieg war. Und meine Mutter ist dort geboren, als es schon Polen war, ja. Also da wäre ich dann auch mal gespannt, wie das dann, wenn es drauf ankommt, ausgelegt werden würde, ne? Ja. Und ja, und das große Thema, ne, dass dieses Deutsch am Aussehen entschieden wird. Wie ist das für dich? Das frage ich mich gerade. Also wenn du das so erlebst, dass also da diese Urteile im Raum sind, also sind ja Urteile, also es wird ja, irgendjemand ermächtigt sich in seiner Sprache darüber zu urteilen, wer deutsch aussieht und wer nicht. Wie erlebst du das für dich? Wenn
Ja,
das.
ich erlebe das grundsätzlich, diese Herkunfts- und Zugehörigkeitsfrage mit einem Nationsverbinden sowieso, ehrlich gesagt, als Schwachsinn. Weil das eine, also die Identität eines Menschen macht ja, der passt ja nur einen Teil davon aus. Also das ist ja so, es macht ja so. Du bist ja nicht geprägt durch deinen Pass, sondern du bist geprägt durch deine Familie, durch deine Freunde, durch deine Persönlichkeit, durch deine Erziehung, durch so viele Sachen. Und deswegen ist es halt immer, dass die Menschen immer diese Gruppe suchen und irgendwie auch diese, ich mache auch das Wort Ethnie nicht. Das sagt auch so, als würde es so sehr messbare Sachen geben, die man so feststellen kann, aber du bist jetzt Türke, das gibt es ja nicht. Es gibt auch, das wissen viele Menschen nicht, es gibt auch keine türkische Ethnie in der Türkei. Das ist unmöglich, weil die Türkei ist ja Überbleibsel vom Osmanischen Reich und das war ein Riesenreich. Und die Türken, also das Volk der Türken, waren eher so Turkvölker, stammen von den Mongolen ab. Aber die heutige Türkei, das Land heißt so, aber es sind Wurzeln persisch, griechisch, alles da, armenisch, arabisch. Deswegen ist es halt so, das Land heißt so. Und das gleiche ist auch mit Deutschland. Also wenn ein Deutsch ist, das bedeutet für mich in erster Linie einfach eine Staatsbürgerschaft, Staatsangehörigkeit, weil man das braucht, weil es Grenzen gibt, damit ich eine Grenze übergehen kann, Visa und so weiter. Aber darüber hinaus macht es ja, also es ist für mich persönlich, ehrlich gesagt, überhaupt nicht wichtig.
Ja.
Nur es ist halt so, dadurch werden halt meine Grundrechte eingeschränkt, weil als Staatsbürger, Staatsangehöriger hast du natürlich auch bestimmte Rechte, die dir als Staatsbürger gegeben wird, weil du auch ja
Ja.
auch Pflichten hast. Also es ist ja nicht nur, dass du es irgendwie Recht hast, sondern du hast auch Pflichten. Du musst Steuern zahlen, also du musst bestimmte Sachen machen, was vielleicht andere nicht machen müssen. Und dann damit eine Verbindung zu schaffen, dass man trotzdem nicht das ist, das ist natürlich, ich kann das Gefühl nicht beschreiben. Ich überlege gerade, was das ist. Weil im Endeffekt, also bei mir persönlich ist es eigentlich das Zusammenleben mit anderen Menschen völlig egal. Also ob jetzt jemand weiß es oder nicht, es geht mir auch gar nicht darum. Auch mein Türkisch sein. Ich habe ja auch die Identität. Aber ich glaube, was mich aufregt, ist, dass es niemand so konkret diesen Menschen auch deutlich sagt. Also, das ist immer, wenn jemand von deutschem Volk spricht und so weiter, da weiß man schon in der Sprache, was gemeint ist, sonst würde man eine Staatsangehörige verwenden statt das deutsche Volk. Das ist tatsächlich immer noch nicht auch politisch ganz klar gemacht wird und diesen Menschen auch klar gemacht wird, dass sie praktisch eigentlich sehr ein Problem haben. Weil also je kleingeistiger, desto mehr spricht man für alle, hab ich das Gefühl. Also wir Deutschen sagen Leute meistens, die persönlich anscheinend irgendein Problem. Ich würde nie auf die Idee kommen, von wir Türken zu sprechen oder unser Volk sprechen
Dann
oder.
wird so um ich, ne, dass ich spreche
Ja
für
klar, es
mich.
ist ja also je weniger Persönlichkeit diese Menschen haben, desto mehr brauchen sie das Gefühl von Volk zu sein. Und das ist, was mir erstaunt ist, dass halt mit dieser Staatsbürgerschaft nicht auch politisch mehr geschützt wird, was hier in der Verfassung auch ja deutlich steht. Deutsch ist, der die deutsche Staatsangehörigkeit hat.
Genau.
Und das ist, was mich eher stört. So, mir persönlich ist es egal, ob jemand mich deutsch sieht oder nicht, das interessiert mich nicht, aber dass man nicht rechtzeitig, wie jetzt bei AfD, die ja seitdem sie gegründet sind, permanent die Staatsangehörigkeit von Menschen hinterfragen, so als Passdeutsche oder du bist ja nicht deutsch, dass man da nicht irgendwie mit Gesetz da
Also
auch.
dass das du erlebst das so, dass quasi das die Rechtsstaatlichkeit durch ein Narrativ relativiert wird und sprachlich geändert werden will. Und was dir fehlt, ist, dass halt Vertreter im Bundestag, also Parlamentarier, dann auch dagegen sehen und sagen, hey, wir verteidigen jetzt die Rechtsstaatlichkeit und sagen, da steht klar definiert, wer Deutscher ist, ne, nämlich deutsche Staatsbürgerschaft, Zugehörigkeit. Und nicht das Narrativ, was irgendwie dann über Aussehen und oder sexuelle Orientierung, Religion und so weiter geht, weil selbst das ist ja in unserem Grundgesetz geschützt, ja. Also, dass wir das sogar, dass es sogar gewollt ist, ja, dass wir da frei wählen können, frei sind in unserer sexuellen Orientierung, frei in unserer Religionsausübung und so weiter und so fort, ne? Und ja.
Genau. Das finde ich eher interessant, dass da so das deutsche Volk und so völkisches Gedankengut da ist und nicht richtig politisch bekämpft wurde, auch nicht juristisch bekämpft wurde, dass diese Leute jetzt auch ganz offen über Remigration sprechen und auch jeder weiß, was damit gemeint ist. Das bedeutet nichts anderes, als was in den 90ern Ausländer raus war, heißt jetzt Remigration.
Intellektuell
Und
ausgedrückt quasi.
ja, und es
So.
ist. Eigentlich ist es auch da, um was geht es denn? Das weiß ja jeder, was es dann geht. Und es geht immer so praktisch wir und die anderen. Und es gibt immer bestimmt, wer deutsch ist und wer nicht dazu gehört. Das schwingt immer mit. Und ich glaube wirklich nicht, dass es eine große Zahl von Menschen ist. Also es ist schon viel, aber es ist definitiv die Minderheit. Aber viele nutzen nicht die Möglichkeit zu sagen, das ist eine Minderheit und Deutsch ist jemand, der so und so ist, sondern es wird dann praktisch immer wieder darauf geachtet, gibt es irgendwie besorgte Bürger, die haben Angst, so was jetzt die CDU vor allem jetzt macht, dass sie einfach die Narrative von AfD übernimmt, das macht das gefährlich, weil ich habe nie Angst, ehrlich gesagt, vor NPD oder AfD gehabt, weil wer so spricht, wer irgendwie über das deutsche Volk spricht und eben nicht das Ich benutzt, sondern die anderen braucht, ist für mich auch zerfressen von Selbsthass. Aber dass andere Politiker das, das Narrativ übernehmen, das macht das eigentlich gefährlich, weil sie machen das salonfähig.
Ja. Also ich möchte gerade, also ich bin dir gerade dankbar, dass du mir erzählst, was dich da bewegt, weil es für mich eine ganz andere Qualität und Gefühl. Ich merke, wie ich richtig so mitschwingen mit dir dazu, weil du ja jemand bist, der quasi von dieser Selektierung oder wenn die so die Gruppen von Ausländern und so weiter reden, ist mein Verständnis, ich glaube, dir geht es quasi auch so, sonst würden wir nicht darüber jetzt reden, dass die AfD oder die Rechten dich in die Gruppe packen, die sie quasi sagen, raus, ne? Obwohl du ja genauso wie ich deutscher Staatsbürger bist. Und das ist für mich eine ganz andere Qualität, mit dir darüber zu reden und das von dir zu hören, weil du betroffen bist. Ich fühle mich, was das angeht, sicher, weil ich denke, mich würden sie jetzt nicht da eingruppieren, ja. Und gleichzeitig weiß ich, dass es immer bei solchen Leuten Auslegungssache ist, ne? Also nach dem Motto, die erste Gruppe ist abgefrühstückt, um unser Narrativ aufrechtzuerhalten, suchen wir uns die nächste Gruppe, ne? Genau. Und das ist ein dominantes Narrativ gerade. Und ich merke, mir geht es ja extrem um Miteinander. Und durch unser erstes Gespräch, was wir mal vorher hatten, weiß ich, dass dir das ja auch genau wichtig ist. Und ich merke gerade, wie mich die Frage beschäftigt. Also das ist ja sehr spaltend, also unsere Gesellschaft spaltend, wie wir. Ich will mich eigentlich zurückhalten mit meinem Thema, aber ich bring's jetzt mal rein, ja? Weil ich gerade bewegt bin durch deine Betroffenheit tatsächlich. Und dass ich das als Mitbürger bewegt mich das und sage, hey, deswegen ist mir ja wichtig, ja zuzuhören, um das ein Gefühl zu kriegen, wie geht's meinen Mitbürgern, ne? Um zu verstehen. Und ich frage mich, wie kriegen wir das hin? Noch haben sie nicht die absolute Mehrheit, ja. Und das ist ja immer der Ruf auch in die Politik, hey, demokratische Parteien, jetzt kommt mal zur Besinnung und lasst euch nicht ausspielen gegenseitig, sondern schützt die Demokratie, nicht? Und deswegen ist es mir gerade so wichtig, dir da auch zuzuhören. Und ich fühle, ich gehe, ich bin ja Empathie, ich gehe, ich merke richtig, wie ich das fühle und mich das gerade bewegt. Deswegen bin ich gerade so
Ja.
am Sprechdenken. Ja.
Also ich glaube, dass die absolute Mehrheit auch nie haben werden. Und ich glaube auch, dass die Nationalsozialisten, also haben sie auch nicht die absolute Mehrheit gehabt. Die waren ja an der Macht nicht mit 60%, die waren ja auch 30%, wie sie an die Macht gekommen sind. Ich glaube, das Problem ist, dass eben immer eine Gruppe gefunden wird, gegen die gehetzt wird. Der Faschismus braucht immer Feindbilder. Also es fängt innen an, also war ja auch bei Nationalsozialismus. Zuerst waren die Juden, dann waren die Schwulen, Lesben, dann waren die Kommunisten. Wenn nachdem alle weg waren, dann waren die Polen dran.
Ja,
Dann
und in
gab
den
es im
letzten
Welt.
zehn, in den seit deren Gründung hatten die das ja sogar innerhalb der Partei erstmal, ne? Und jetzt gehen sie in die Gesellschaft quasi damit.
Genau. Deswegen ist es halt so ein Missverständnis, was viele haben. Und ich glaube, dass dann halt auch gerade die Mittelschicht oft denkt, okay, also mir passiert ja noch nichts. Und das sind auch so viele
Genau.
Existenzsachen und die können noch weit existieren. Das war bei Nationalsozialismus auch so, dass man das praktisch unterschätzt, die Situation, und weiß nicht, weil es ist nur eine Frage der Zeit, weil diese Politik hat ja gar keinen Inhalt. Also Nationalsozialismus hat ja null Inhalt gehabt. Also eine Politik, die nur auf Judenverfolgung gibt, und dass man so lange über Juden redet, irgendwann mal so Juden als Problem darstellt, irgendwann fragt niemand mehr, was das Problem war, sondern alle beschäftigen sich noch mit der Lösung des Problems. Und das war die Endlösung, in Anführungszeichen. Damit wurde praktisch eine Lösung gefunden. Und aktuell ist es ja auch so, wir reden so viel von Migration, als wäre es sowieso ganz klar, dass es ein Problem gibt. Und jetzt geht es darum, um die Lösung. Und jetzt kommen die Parteien, schlagen verschiedene Lösungen vor. Aber wir sind schon über die Phase vorbei, zu fragen, was war eigentlich überhaupt das Problem mit Migration? Vor allem das Wort Migration, also da sind ja alle betroffen. Also sind ja, wie du sagst, deine Familie war auch, ab wann reden wir über Migration? Reden wir jetzt über die Gastarbeitergeneration, wie jetzt meine Familie, die so 60 angefangen hat, auch schon über 60 Jahre schon her ist? Oder reden wir jetzt über 2015? Was reden wir dann bei Migration? Das wird alles vermischt. Dann heißt es immer wieder so unkontrollierte, ungeregelte Migration. Das ist auch so ein neues Wort, was auch alle dran glauben. Und das hört sich so an, als unkontrolliert, alles wäre offen, alle kommen rein. Und das ist sehr zynisch, sowas zu behaupten. wenn tagtäglich Menschen im Meer ertrinken, also
Ja.
die wirklich,
Ja,
also
ja.
und dann von unkontrolliert zu reden, alle Grenzen sind dicht, es gibt nichts mehr kontrolliert als Migration und dann sowas zu reden, das ist so ähnlich und dann, wie gesagt, also es wird auch in den Problemen behauptet und eine Lösung gesucht und wenn man nicht hinterfragt, was das Problem ist, dann nur Lösung und eine Lösung von einem Problem, was gar nicht existiert hat, ist ja auch nicht lösbar.
Ja, genau. Also das ist, und letztlich werden dann die, die gerade in Verantwortung sind, vorhergetrieben, weil die dann mit Lösungen kommen und dann werden die Lösungen wieder kritisiert. Und die, die das Problem im Kommunikationsraum erzeugen, wissen ja selber nicht, wie sie es lösen würden, weil vielleicht ist es ja gar kein Problem und das Problem liegt ganz woanders. Ne? Das meinst du damit?
Ja klar, es gibt kein, also im Endeffekt, es gibt bestimmt ein Problem, also konkrete Probleme, man kann darüber reden. Es gibt das Recht auf Asyl, das hat historische Gründe. Es gibt Europa, wir haben offene Grenzen, man kann mit anderen Ländern darüber diskutieren, wie man das irgendwie Migration oder Flucht irgendwie weniger machen kann, indem man Kriege löst zum Beispiel, dass eben nicht Krieg existiert. Das sind ja ganz konkrete Sachen, das kann man ja lösen, obwohl man es nicht 100% schaffen wird, weil es gab ja in der Geschichte der Menschheit, gab es ja keine einzige Zeit, wo es keine Migration gab. Deswegen gibt es ja keine, man kann ja das ja nicht stoppen, das geht ja nicht. Also ich habe das noch nie gehört, ich kenne kein Land, das das geschafft hat.
Menschen
Deswegen ist das,
bewegen
kann
sich
man,
immer.
Menschen bewegen sich immer, leider gibt es Kriege und alle sind migriert und in jedem Land sind Migranten. Es gibt kein Land, wo man nicht zurückdenken würde, kein Land existiert seit 1000 Jahren. Und die Frage ist halt immer, warum beschäftigt man sich mit konkret mit damit, statt zu sagen, was genau ist das Problem? Also sachbezogene Diskussion existiert halt gar nicht mehr. Und wie gesagt, also wenn man heute Menschen fragt, was war das Problem mit Juden? Für alle sind klar, es gab kein Problem mit den Juden. Wie kann das dann sein, dass in demselben Land die Großeltern ein Problem gesehen haben? Und ein massives Problem. Also so ein massives Problem, dass Menschen praktisch vergast müssten, also praktisch Menschen industriell getötet. Also das Problem hat so groß gemacht, dass praktisch nichts mehr zu lösen war, dass praktisch die Konzentrationslager nicht ausgereicht haben, man musste sie auch vernichten. Also für ein Problem, was nicht existiert hat. Aber wenn man damals die Menschen zugehört hat, dann gab es natürlich ein Riesenproblem. Das heißt, Menschen wurden gewählt, weil sie ein Problem angesprochen haben. Also das ist eigentlich nicht existierte. Und das ist heute würden auch alle sagen, aber mit Migration existieren ja die Probleme. Das sagen aber, welche Probleme und in welche Gruppe oder bei Menschen gibt es keine Probleme? Gibt es mit Nicht-Migranten gar keine Probleme, gibt es dort gar keine Kriminalität. Also es gibt keine Gruppe, wo es keine Probleme gibt. Und da
Also
muss man auch komplett darüber sprechen.
wenn ich da drauf ansetze, dann hatten die Nationalsozialisten ja auch eine Lösung für Anführungsstriche das Problem von gehandicapten und behinderten Menschen, ne? Das war ja dieselbe quasi, ne?
Genau. Die haben immer ein Problem. Also wie gesagt, die Menschen, Politiker wie AfD, die leben davon von Problemen. Und denen
Genau.
geht es besser, wenn es Deutschland schlecht geht. Also
Ja, das ist
eigentlich
ja deren
verachten sie auch
Strategie.
Deutschland. Ja.
Ja. Also, ja, und vor allem, du hast ja vorhin beschrieben, ne, du hast ja gesagt, dass du die Menschen, die diese Haltung und Einstellung haben, so wahrnimmst, dass sie eigentlich selber Probleme haben, ne? Und wenn ich mein Problem selber nicht gelöst kriege, dann gehe ich ja gerne in die Projektion nach außen und sage, ich habe ein Problem, weil die, die anders aussehen, die sind schuld daran, ne? Und zack, projiziere ich und dann wird das noch durch die Social Media Echokammer und Kommunikation verstärkt und dann finde ich noch andere, die auch ein Problem mit sich haben und sagen, ja, das stimmt, die im Außen, ne, und dann werden die ja noch gegenseitig verstärkt. Ich glaube, dass das so ist, ist quasi gerade unser Problem, oder? Denke ich gerade.
Ja, auf jeden Fall.
Weil es uns irgendwo, also dich betrifft, weil du für die in so eine Remigrationskategorie fällst und mich betrifft es, weil ich mir eine Gesellschaft wünsche, die die Fähigkeit hat, miteinander umzugehen und also die Unterschiedlichkeit auch zu wertschätzen, weil ich glaube, dass wir diese Unterschiedlichkeiten vom Aussehen, von Fähigkeiten, von was auch immer brauchen. Ja.
Ja, also ich denke, das ist ja, die Unterschiedlichkeit entsteht ja im Kopf. Also die äußeren Unterschiede, Haarfarbe, Hautfarbe oder sowas, das ist erstmal, sieht man ja bei Kindern, wenn man Kinder lässt. Also meine Tochter weiß, dass es schwarze Menschen gibt, weiße Menschen gibt. Also die sieht das, sie ist ja nicht blind, sie ist ja
Ja,
nicht
an der
farbenblind, aber
Hautfarbe.
die sieht das, aber es ist kein Thema, weil das nicht ihr Leben beeinflusst. So ist es,
Genau,
hat überhaupt keinen Impact an ihrem
genau,
Leben.
genau.
So Sprache würde sie merken, weil sie auf einmal was sagt, die andere Person nicht versteht. Auch da finden sie dann die gemeinsame
Ja.
Sprache. Aber wenn dann im Erwachsenenalter kommen die Bilder und die Vorurteile dazu. Und deswegen
Genau.
habe ich schon eine Annahme und dann reagiere ich auch, weil ich diese Annahme habe. Aber wenn ich diese Annahme nicht habe, dann
Ja.
gibt es nicht zu viele Unterschiede. Also ich merke auch bei mir jedes Mal, wenn ich in einer Gruppe bin und bestimmte Menschen sehe und anfange mit dem Menschen zu sprechen, bin ich fast immer überrascht.
Ja.
Es ist nie so, wie ich es gedacht habe. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst.
Ja, ich kenne es vom Empathieschenker.
Genau.
Deswegen
Das
mache
ist
ich
so
das, weil ich.
jedes, jedes Mal merke ich das, dass ich dann auch Vorurteile hatte. Also nicht unbedingt auch nur negativ, sondern er dachte, die müssten so und so sein. Dann
Ja.
fängt schon an mit der Sprache. Du siehst jemanden und denkst,
Ja.
ich spreche nicht gut Deutsch, auf einmal spricht er mit bei Schmackcent. Und dann ist man so überrascht. Oder andere Stimme, wie man erwartet hatte, und auch andere Einstellungen. Aber das fehlt halt den Menschen, dass wir einfach nicht sprechen und diese Annahmen. Und je mehr Menschen Annahmen haben, desto mehr sind sie empfänglicher für sowas. Das heißt, wenn die Leute
Ja.
anfangen zu reden und sagen, die sind so und so, dann glauben sie Menschen, weil sie einfach diese Annahme
Genau.
haben.
Ist halt eine Denklogik, ne?
Genau, je mehr Menschen mit so zusammenleben, wo Vielfalt existiert, desto weniger
Ja.
haben die Menschen auch die Chance, das so zu verbreiten. Das ist ja auch deswegen, meine ich ja, wenn es so ein Problem wäre, wenn durch zu viele Migranten ein Problem entstehen würde an einem bestimmten Ort, dann müssten an den Orten, wo die meisten Migranten leben, müssten die Menschen, die darunter leiden, in
Ja,
Anführungszeichen,
ja,
meinst du, die
ja.
auch mehr AfD wählen. Aber es ist ja nicht der Fall. Das heißt, überall, wo die AfD stark ist, sind
Gibt's
die.
sie nicht.
Genau.
Ich
Das
weiß, was du
bestätigt.
meinst. Also, ich habe eine Folge mit dem Reinhard, der war in meinem Podcast. Demokratie fehlt Begegnung, ist die Folge, und der hat ein Buch dazu geschrieben. Der beschreibt genau das, ja. Weil wir den anderen nicht mehr begegnen, haben wir diese Fantasien über sie. Und dann sind
Genau.
wir quasi für machtorientierte Menschen, die das nutzen, manipulierbar, ne? Und
Genau.
ich zum Beispiel wohne in Düsseldorf in einem Stadtteil, wo, also die Einkaufsstraße ist sehr arabisch-türkisch geprägt, ja. Und ich gehe ganz gezielt in die Supermärkte, weil ich da für mich das bessere Angebot an frischen Produkten kriege. Günstiger, weil muss dann auch gegessen werden, nicht so lange haltbar wie irgendwie im Rewe oder Edeka. Aber finde ich eigentlich viel besser. Ich sehe da sogar auch ganz viel Frauen, die irgendeinen Grad von Verschleierung haben, ja. Also gibt es ja verschiedene Grade, wie intensiv verschleiert. Aber eigentlich, ja, am Anfang vielleicht mal hier irritiert geguckt, aber eigentlich juckt mich das gar nicht. Ich frage mich sogar, ob ich mit denen auch, also wie komme ich mit solchen Leuten nochmal ins Gespräch, ne? Da gibt es ja noch andere Hindernisse. Nicht alle können, manchmal habe ich den Eindruck, ich saß da auch schon mal mit einer Zuhörbank und habe mit dem Schild und hörte zu auf dem Platz hier im Viertel. Ist manchmal dann sprachlich schwierig, manchmal vielleicht auch kulturell, das Mann-Frau-Thema. Aber ich bin ganz bewusst hier. Ich finde es hier eigentlich,
Ja.
also ich fühle mich hier wohl, ja. Also ich habe kein Problem. Und ich glaube, das macht ganz viel damit, was ich über meinen Kontext, in dem ich gerade bin, denke.
Ja. Und ich glaube, genau das ist, was du beschrieben hast. Also,
Ja.
es ist verständlich, dass du ja keinen Zugang hast, weil du einfach vielleicht, wenn die jetzt unterhalten, das ist ja normal, dass die Sympathie oder dass man bestimmte. Ja, so, ich würde jetzt auch nicht, Kultur ist zu großes Wort, so
Aber aus
bestimmte
meiner
Einkaufssysteme.
Sozialisierung kenne ich das nicht, ne? Deswegen, ja.
Genau, du kennst es nicht. Und das Gleiche aber geht es auch andersrum auch. Das heißt, wenn jemand eine Frau mit Kopftuch irgendwo reingeht, hat es die gleichen Schwierigkeiten wie du. Exakt die gleichen. Sprachlich würde ich sagen, also ich wohne in Neukölln, das ist ja für die meisten so No-Go-Areas, da ist es ja noch mehr. Ich wohne gerade zwischen zwei Straßen. Eine Straße ist mehr arabisch geprägt, das andere türkisch. Dazwischen die Seitenstraßen sind so Hipster-Tech und so typisch Berlin.
Ja.
Und da habe ich halt auch so also die Erfahrung gemacht, dass die Leute, die zusammenkommen, also die ist eigentlich egal, eine Frau mit Minirock kann dein Leben mit einer Frau mit Kopftuch
Genau,
sich auch sehr
genau,
gut unterhalten,
genau.
passiert auch in Neukölln. Die Menschen haben halt ihre Vorurteile gegenseitig, aber wissen nicht, dass es eigentlich von äußerlich gar nicht davon abhängt. Das heißt, ich denke, Frauen sollen nicht unterdrückt werden. Das denke ich auch. Und dann denke ich aber, wenn eine Frau schon Kopftuch trägt, wird sie schon unterdrückt. Und wenn eine Frau kein Kopftuch trägt, wird wenig unterdrückt. Und das ist halt, schön wäre es, wenn es so wäre,
Oh
dann.
ja, oh ja.
Aber das ist
Also,
halt nicht so.
ich meine, Kopftuch hin oder her, ja. Also häusliche Gewalt, also ist unabhängig vom Kopftuch, ja.
Absolut. Und auch gerade Gewalt zu Hause. Also ich habe letztes Mal erst von jemandem das gehört und war total geschockt. Sehr
Ja.
gebildete Familie,
Ja.
also
Also
dann
das hat
war ich geschockt.
nicht mal was mit Bildung zu tun, sondern mit einem Typ Menschen, würde ich sagen,
Genau,
der zur
genau.
Gewalt neigt, der sich seine Bedürfnisse erfüllen will, der seine Strategien, um sich durchzusetzen. Und am Ende kommen wir immer darum, den Respekt, gegenseitigen Respekt und
Genau.
vor den Menschen und seiner Unversehrtheit, steht auch in unserem Grundgesetz, ne? Die Unversehrtheit der Menschenwürde, ja.
Genau.
Und da sind wir an dem Punkt und
Genau. Und, aber wir framen das im Kopf so, weil wir das selbst so gelernt haben und wir wissen,
Ja.
es gibt Taliban und es ist ein Terrorherrscher für mich, unterdrückt Frauen,
Ja,
unterdrückt Menschen, also
genau.
nicht nur Frauen, sondern die gesamte
Haben wir ja
Bevölkerung.
ähnlich im Iran auch, ne?
Genau, im Iran auch. Aber dass jetzt hier, wenn Menschen Kopftuch tragen, Frauen, kann sein, dass
Ja.
die Kopftuch tragen, weil sie es gezwungen werden. Das weiß ich eben nicht. Das
Ja,
kann auch sein,
ja.
eine Frau muss irgendwas tragen,
Ja.
weil der Mann das unbedingt möchte oder sie muss sich schminken oder
Ja.
Brüste operieren lassen, weil das der Mann möchte. Kann
Ja,
sein. Das sind
ja.
alles so Annahmen. Wir wissen es halt nicht. Also bei mir in der Familie war das Gegenteil. Also meine Mutter trägt Kopftuch. Und mein Vater war absolut dagegen. Und
Aha.
er hat sich geschämt und auch Gewalt angewendet, sie geschlagen, dass sie kein Kopftuch tragen soll.
Oh, krass.
Genau. Und das war für meine Mutter, ist es halt ihre Identität. Also
Ja, sie ist so aufgewachsen wahrscheinlich. Oder?
für sie ist es so, das ist gar nicht, viele überschätzen auch sehr Kopftuch. Also ich bin keine Frau und möchte jetzt natürlich, jede Frau trägt das aus anderen Gründen.
Ja.
Bei meiner Mutter war das einfach ihre Identität.
Ja.
Es ist so, wenn ein Mensch irgendwie sagt, ich möchte diese Haare haben, das ist
Ja,
mein Körper und sie
ja, ja,
wollte, sie
ja.
ist halt, es war für sie, kein Mensch zwingt sie und sie hat auch nicht so eine religiöse Ansichten, dass irgendwie die Töchter auch Kopftuch tragen müssten, das
Ja,
war auch nicht,
ja,
sondern
ja.
für sie war das einfach wichtig. Sie hat sich einfach geschämt, wenn jemand über ihren Körper bestimmt hat, weil sie das einfach selber nicht bestimmt war. Und im Endeffekt bin ich so aufgewachsen. Also mein Vater hat Alkohol getrunken, alles gemacht. Und er wollte auch nicht, dass meine Mutter Kopftuch trägt. Aber
Ja.
wenn sie jetzt auf der Straße wäre und jemand sieht die Frau, würde sagen, die arme Frau wird doch bestimmt unterdrückt von dem
Ja.
Ehemann. Warum trägt sie denn Kopftuch? Und das ist halt so,
Und wir wissen das alles gar nicht.
das wissen
Das.
die auch gar nicht. Das kann man auch nicht wissen. Deswegen ist
Ja.
es so völlige irrational auch. Also es kann tausend Gründe geben, Kopftuch zu tragen und auch tausend Gründe, kein Kopftuch zu
Ja,
tragen.
ja.
Aber das sagt erstmal nicht darüber aus. Das gibt natürlich konkrete Länder, wo Politik darüber gemacht wird, wie gesagt,
Ja.
Iran oder Afghanistan.
Ja,
Man kann auch beurteilen, die Opfer sind auch die Bevölkerung.
ja.
Aber ich kann das jetzt auf der Straße nicht beurteilen. Also ich
Ja.
weiß es einfach nicht. Also wenn
Genau.
ich mit der Person spreche und die Person sagt, alle Frauen sollen Kopftuch tragen, sie wird dafür kämpfen und die Demokratie angreifen, dann kann ich meine Meinung
Ja,
sagen, aber
ja.
das weiß ich erstmal nicht.
Ja, genau. Da ist dir einfach Offenheit wichtig, wahrscheinlich, ne?
Es ist die Offenheit erstmal wichtig und ich glaube auch für sich auch ein bisschen die Welt anders zu sehen. Also was will ich denn haben? Also ich möchte ja
Ja.
Menschen kennenlernen und wenn ich jetzt die Menschen nicht kennenlerne, nur mit meinen Annahmen gehe, dann werde ich auch nicht mich erweitern in meinem Leben. Also ich habe ja die meisten Sachen gelernt, indem ich mich geöffnet habe und dadurch kam auch was rein.
Ja.
Weißt du, wenn die
Ja, ja,
Tür
ja,
zu ist,
ja,
dann
ja.
kommt auch nicht rein, also nichts
Ja,
rein. Deswegen
ja.
halt sehr wichtig. Also ich mache ja, Also viele denken immer, sie machen das für die anderen,
Ja.
aber vergessen dabei, dass sie das eigentlich für sich machen. Also ich habe, also niemand hat was davon,
Ja,
ob du
ich weiß,
jetzt
was du
mich
meinst.
siehst oder nicht. Also ich kann durch die Straße gehen. Also wenn du mich jetzt siehst und ignorierst, ich habe davon nichts viel. Also ich habe keinen Schaden, wenn du mir jetzt nicht feindlich begegnest, ist es erstmal neutral. Aber wenn du mich jetzt kennenlernst, dann habe ich was davon in der Regel. Und du hast auch was davon.
Ja, stimmt, ich weiß, genau. Deswegen mache ich ja den Empathieschenker auch, ne? Weil, also ist ja meine Social Media Intervention oder mein Format, wo ich sage, hey, alle senden immer und hauen ihre Meinung rein, ja, teilweise auch ohne zu reflektieren. Und es ist immer so asynchron. Aber wie kommen wir denn auch mal in Social Media in Begegnung, ja, um uns wirklich kennenzulernen und nicht um über ein Sachthema zu reden? Und so habe ich während Corona gesagt, ey, ich mache jetzt den Empathieschenker als Podcast. Und ja. Und es erweitert echt meinen Horizont. Und also auch jetzt, habe ich gerade schon gesagt, bin ich einfach schon dankbar dafür, weil ich kann es mir nur vorstellen und durch das Gespräch mit dir kriege ich ein Gefühl dafür, wie das ist für dich, die Situation. Ich kann mich erinnern, weil jetzt gerade ist, ich wohne, wie gesagt, ich wohne ja in Düsseldorf und heute ist wieder parlamentarischer Tag. Da kann man in den Landtag gehen und das ist wie so ein bisschen offene Tür und dann kann man in die Fraktion gehen und so mit denen in den Dialog kommen. Und letztes Jahr war ich auch da und dann bin ich auch mal zur AfD-Fraktion gegangen und das fand ich witzig. Die haben dann das Motto Oktoberfest gehabt. Ich so, das ist doch eigentlich Bayern, wir sind doch in Nordrhein-Westfalen. Aber however, da sieht man wieder, was definiert man als Deutsch, ne? Und ich wollte in Kontakt. Ich war aber fremder, weil mich keiner kannte. Und ich war irritiert, dass ich mit Parlamentsvertretern als Bürger von der Fraktion nicht in Kontakt kam. Und da habe ich mich sogar fremd gefühlt, ja. Weil sie mich, keine Ahnung. Das hat mich sehr irritiert. Aber naja. Ist es eben die Frage für mich, wie kommen wir in den Kontakt ins Miteinander? Also hier in Social Media mache ich es jetzt mit dem Empathieschenker. In der Stadt machen wir das mit Zuhören draußen und Zuhörbänken, wo ich mich hinsetze in dem Park und zuhöre. Und also das wäre so meins, ne? Ich weiß nicht, das wäre meine Frage auch an dich. Was wäre dir jetzt stattdessen wichtig? Also ich gebe meinen Raum. Also mir ist halt Miteinander wichtig und das ist das, was ich mir von Politikern, die und mich als Bürger vertreten, wünsche, egal welcher Partei, dass die aus einer Haltung des Miteinanders, also der deutschen Staatsbürger heraus denken und für das große Ganze und nicht nur für eine Gruppe, ja. Und wie, da überlege ich mir immer, was kann ich tun, um mehr Miteinander in meinem Einflussbereich zu erzeugen, ja.
Ja, also ich versuche auch über soziale Medien und über meinen Podcast auch für Miteinander. Also ich habe ja einen Podcast, Woher kommst du wirklich? Da geht es ja auch darum, Menschen einzuladen, denen diese Frage gestellt wird. Und dann reden wir eben, was diese Frage bei dieser Person auslöst. Das sind alles deutsche Staatsbürger. Und da geht es nicht darum, ob man die Frage stellen darf oder nicht. Es geht eher darum, um die persönlichen Geschichten der Menschen zu hören, ohne diese Herkunft immer zu thematisieren. Das heißt, wenn jemand irgendwie sagt, meine Großeltern kommen aus Afghanistan, dass man nicht anfängt, über Afghanistan zu reden und sie zum anderen macht, sondern über ihre Großeltern redet. Und das ist also, was ich mache. Und auf LinkedIn versuche ich auch Sachen zu posten über meinen Alltag, damit so viele Menschen auch ihre Vorurteile abbauen. Weil das ist halt tatsächlich, die Sprache ist ja auch nicht mehr so, dass sich Menschen bei sich bleiben,
Ja,
sondern es
sondern
wird immer über irgendwas geredet, aber nie diese Ich-Botschaften fehlen. Es ist nie so, ich fühle mich so, mir geht es so und so. Ich habe zum Beispiel vor ein paar Tagen darüber gepostet, über meine erste rassistische Gewalterfahrung, die ich jahrelang verdrängt hatte. Also ich hatte es schon darüber gesprochen, aber ich dachte, ich poste darüber, weil das hört sich immer, wenn ich über andere rede, irgendwie so wie so eine Berichterstattung, Nachrichten. Aber wie ist es, wenn es jemand trifft? Also ich war 16 mit so einer rassistischen Gewalterfahrung, dass jemand mich körperlich angreift, was das mit einem macht. Und das zu teilen, damit auch Menschen sich vorstellen können, also es ist auch nicht immer, also kein Mensch will Opfer sein. Also es geht nicht darum, dass ich habe mich dafür geschämt, weil ich einfach in dem Alter nicht wusste, dass ich mich nicht wehren kann. Das war eine größere Gruppe. Es war auch gefährlich für mich. Aber womit geht man dahin? Was passiert mit einem? Und dass die meisten Menschen das sich, glaube ich, einfach auch nicht vorstellen können. Also, dass Rassismus auch extrem die Psyche verletzt, dass du wirklich damit zu kämpfen hast, weil du einfach diese fehlende Zugehörigkeit, das ist nicht so, also mir ist nicht auf der Straße zufällig passiert, weil ich irgendwo an einem falschen Ort war, sondern es ist passiert, weil ich die falsche Person bin, grundsätzlich. Das ist
Aus deren
natürlich auch
Sicht.
aus deren Sicht, und das ist so, was man sagen, also,
Und das
und das
ist
ist auch sehr wichtig, das so mitzuteilen, dass viele Menschen reden gar nicht mehr darüber und dass man auch miteinander spricht, ohne sofort gab es auch ein, zwei Menschen, die dann sofort anfangen mit, ja, aber es gibt auch was Positives in Deutschland. Ja, natürlich gibt es, aber um so Empathie zu haben, wenn jemand was passiert ist und das erzählt, heißt nicht, dass irgendwie alles schlimm ist. Das heißt, wenn eine Frau über ihre Vergewaltigung spricht, dann bringt es nicht der Hinweis, dass nicht alle Männer Vergewaltiger sind. So, das ist in dem Moment
Sondern
nicht das.
in dem Moment geht es um diesen Menschen, der das erlebt hat und was es mit ihm macht und
Genau.
was wir halt nicht sehen, wenn wir durch die Stadt
Genau.
laufen.
Extra um die Erlebnisse, die Schmerzen, die Verletzungen werden ja dadurch nicht besser, dass nicht alle Männer nicht vergewaltigen. Also kann ich doch nicht sagen, ach so, dann ist es ja nicht so schlimm.
Das Trauma und die Angst ist immer da, aber es reicht
Genau.
einmal. Dieses
Genau.
Ohnmachtsgefühl und Hilflosigkeit.
Genau. Aber das haben wir verlernt. Wir haben verlernt, darüber zu sprechen, sondern wir haben nur noch gelernt, politisch wir und die anderen. Das heißt, wenn jemand, der migrantisch ist und eine Erfahrung gemacht hat, das erzählt, fühlen sich die anderen, also in Anführungszeichen anderen, eigentlich
Auch
sind es eine
angegriffen.
Gesellschaft, die fühlen sich auch angegriffen, als wäre aus ihrer Gruppe. Aber dabei sehe ich ja doch den Rassisten nicht in der Gruppe der Mehrheitsgesellschaft. Also, das
Also,
habe ich hier nicht
ist ja
gesehen.
das, genau, ist ja dasselbe, hatten wir jetzt auch, ne? Solingen ist ja hier die Nachbarstadt von Düsseldorf. Und in Bayern und so weiter machen sie dann daraus, ne? Man kann nirgendwo mehr sicher herumlaufen. Was ja so, ne? Allgemein. Überall ist jetzt
Ja.
unsicher. Was de facto ja nicht so stimmt.
Überhaupt nicht.
Und eine kurze Anekdote, hab mal in Kenia, in Nairobi, im Slum, Nonviolent Communication Mediation gemacht, ja, also so, mit denen gearbeitet und da bin ich auch im Slum rumgelaufen und habe gesagt, das ist so ungefähr der unsicherste Ort überhaupt. Und wenn man muss mit den passenden Leuten, Guides dann da rumlaufen, habe ich gemerkt, aber viel macht auch mein Denken. Wenn ich denke,
Ja.
ich werde hier überfallen, werde ich überfallen.
Ja,
Wenn ich
absolut.
sage, ich weiß, warum ich hier bin, ich bin klar, ich habe mein Standing, dann passiert mir nichts. Natürlich muss ich die Sachlage richtig einschätzen und sagen, es gibt Bereiche, da gehst du einfach nicht hin, weil da wirst du sachlich einfach überfallen, ja. Und das ist auch das, wo ich sage, wenn wir uns das dann erzählen, dann sehen wir überall die Gefahr und fangen an, nicht mehr die Menschen zu sehen.
Genau.
Und die andere Frage ist halt auch in dem Zusammenhang, wie können wir beieinander stehen und uns zueinander stellen, um uns halt nicht spalten zu lassen, ne?
Ja. Schwierige Frage. Also, wie gesagt, die Gesellschaft spaltet sich immer mehr, habe ich das Gefühl. Und ja, ich denke, vielleicht ist das auch die Annahme auch oft falsch, dass, wie du gesagt hast, das überall unsicher ist, auch gerade bestimmte Medien wie Bild-Zeitung, die ja permanent das schürt. Das ist natürlich Problem. Also ich habe auch mit Ostdeutschland natürlich auch, wo ich mich dann ab und zu hinterfrage und denke, es sind ja nicht die Mehrheit dort rassistisch. Das ist ja nicht der Fall. Das weiß
Richtig,
ich auch. Also das
richtig,
ist ja auch, auch zahlenmäßig gar nicht möglich. Aber es geht eben eher darum, was man erreichen möchte. Das heißt, wenn du jetzt in Kenia in einen Slum reingehst, wo du sagst, die meisten dort sind arm und du gehst mit irgendwie als Reicher da rein, weil du einfach die das annehmen, dass du reich bist,
das haben
fühlst du
die
natürlich
tatsächlich.
unsicher. Ja, und da fühlst du dich unsicher. Und das ist halt bei mir auch, ich wohne ja hier. Also es ist ja, ich will ja nicht nach Ostdeutschland gehen als irgendwie als Abenteuer und zu herausfinden, ob das gefährlich ist oder nicht. Das ist das halt, weil so ein offensichtlicher Rassismus auch gelebt wird von 20% oder maximal 30%.
Ja.
Also 30% reicht aus, um einen Ort nicht mehr willkommen zu
Ja,
sein. Das
das
ist das,
stimmt.
was wir unterschätzen. Also es kann
Genau.
auch 20% sein. Also es ist nicht so, dass alle Rassisten sein müssen, um da
Ja.
nicht hinzugehen.
Ja. Genau. Also wenn du dann, ne, wenn dich 20, bei 20% jeder Fünfte dann irgendwie auf der Straße anmacht, dann macht das was, ne?
Genau.
Und da können neun, vier andere immer sagen, toll, dass du hier bist. Dieser eine hat einen Effekt, ne? Und
Klar, vor allem
gleichzeitig,
mit Kind.
ja, genau, weil du den, auch dein Kind dann schützen willst und so weiter, ne?
Ja, klar, ich meine, für ein Kind ist es ja was Schlimmes, wenn meine Tochter das Gefühl hat, sie ist mal 30 Kilometer gefahren und dann gibt jemand das Gefühl, dass sie nicht hierhin gehört.
Ja. Und gleichzeitig, das will ich auch noch reingeben, als ich, also wir waren dann auch in, ich war dann auch in Neubrandenburg und bin an der Stadtmauer, an der Altstadtmauer langgegangen und da habe ich auch ganz viel gesehen, Vereine, ne, so mehr Demokratie, also die sich dafür auch einsetzen. Das wollte ich, weil wir darüber jetzt reden, wollte ich das Gegengewicht auch reintun, damit, ja, ich habe gerade den Impuls, einfach den Zuhörern zu sagen, dass es uns darum geht, auf die Gefahr hinzuweisen, ne, und nicht dann das auch über alles drüber zu stülpen, sondern es gibt halt auch die, die dort leben und sich für Vielfalt einsetzen und Demokratie.
Definitiv und die auch natürlich auch darunter auch leiden dort.
Genau, genauso, ne? Also die ja auch dann ihre Sprüche kriegen, denke ich. Also ohne.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Wie geht's dir jetzt gerade? Du wächst gerade.
Ja, so gut. Gut, das ist was Gutes, darüber zu sprechen,
Ja.
Gedanken austauschen, aber grundsätzlich geht es mir gut. Wie gesagt, ich bin auch ein reflektierter Mensch und ich kann meine Gefühle zulassen, darüber sprechen
Ja.
und gleichzeitig auch reflektieren
Ja.
danach. Und ich weiß, dass auch nicht alles so schlimm ist,
Ja.
wie ich es empfinde. Aber ich finde, man sollte rechtzeitig darüber sprechen, bevor es so schlimm ist, dass man es nicht mehr gut
Ja.
machen kann.
Ja. Also dir ist wichtig, darüber zu sprechen, darauf aufmerksam zu machen, dass wir das Thema angehen, uns damit auseinandersetzen, bevor es zu spät ist. Und du spürst es halt als von den Rechtsextremen marginalisierte Gruppe jetzt schon eher als andere. Wie du sagtest, ne, Mittelschicht denkt, ist nicht betroffen.
Ja, definitiv. Wie gesagt, es gibt also Faschismus braucht immer Feinde.
Und ja, und meistens sind es erstmal die Minderheiten,
Klar, das ist
ne?
immer nach Nützlichkeit wird dann gefragt.
Ja, für die eigenen Ziele, ja.
Ja. Danach werden Menschen aussortiert. Wer nützlich ist, macht er halt wer nicht.
Ja. Ja, dann ist mein Vorschlag, dass wir an der Stelle hier rund machen.
Genau.
Und meine Frage jetzt ist noch, hast du abschließend noch etwas, was du sagen möchtest?
Ja, geht auf Menschen zu und stellt euch den Menschen so vor, wie ihr den gern hättet. Und in der Regel wird dieser Mensch meistens so sein. Das ist so meine Erfahrung. Also gar nicht, was man denkt, sondern was wünschst du dir? Und sprich mal mit dem, als wäre dieser Mensch. Und da wird man sehr überrascht sein, dass es eher zutrifft. Das ist auch mit andersrum ist ja genauso. Wenn ich annehme, dass der Mensch schlecht ist,
Ja.
mache ich meistens schlechte Erfahrungen. Wenn ich annehme, dass dieser Mensch gut ist, dann empfinde ich vieles auch auf einmal anders.
Ich höre da so raus, die Einladung, wieder aufeinander zuzugehen.
Definitiv.
Ja, dann danke ich dir und abschließend tue ich meinen Podcast immer mit der Frage, wie war es für dich hier zu sein beim Empathie-Schenker und wie gehst du raus?
Ich habe mich sehr wohl gefühlt und es war eine ja, sehr entspannte Atmosphäre. Also ich habe mich sicher gefühlt und ich konnte, habe gern gesprochen und gern zugehört.
Ja, es war, also dafür danke ich dir und das Gespräch mit dir hat mich echt bewegt, hat was mit mir gemacht. Gar nicht so sehr alarmiert, sondern es hat mir in gewisser Hinsicht Kraft gegeben und dem Thema mehr Bedeutung, mich da noch mehr dazu zu positionieren mit meiner Präsenz. Und danke, dass du mit mir von dem, was dich bewegt und dich betrifft, geteilt hast.
Ja, danke für die Einladung und danke, dass du zugehört hast.
Sehr gerne.
Das war Episode 81, Betroffen vom Rassismus. Wenn dir der Podcast gefällt, dann folge und bewerte ihn und teile ihn mit deinen Freunden in den sozialen Medien. Und wenn du mit etwas gehört werden möchtest oder mir ein Feedback geben magst, dann schreib mir an podcast@empathieschenker.de. In diesem Sinne, bis in 2 Wochen.